Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
Schön, dass ihr dabei seid. Eine Psychotherapie, die beginnen wir in der Regel, weil uns bestimmte Dinge in unserem Leben beschäftigen und belasten und wir dabei Unterstützung brauchen, mit diesen Herausforderungen und den Gefühlen dazu umzugehen, sodass wir wieder besser durch das Leben und den Alltag kommen. Insofern ist eine Therapie auch immer in der akuten Situation eine Stütze. Aber eine Psychotherapie ist in der Regel auch zeitlich begrenzt. Doch was ist danach? Also, wenn die Therapie dann zu Ende geht, woher weiß ich, okay, mir geht's jetzt soweit wieder stabil gut, dass ich allein klarkommen kann? Aus therapeutischer Sicht wird so ein Therapieende natürlich in der Regel vorbereitet. Das sagt auch die Psychologin Katharina Geier.
In den letzten Sitzungen finde ich es auch sehr gut, das Thema Rückfallprophylaxe zu thematisieren. Wie kann ich meinen Alltag strukturieren? Was hat mir in der Therapie geholfen? Wie kann ich das in meinen Alltag einbauen? So, was sind Risikofaktoren in meinem Alltag, die ich reduzieren kann?
Mehr von Katharina hört ihr gleich hier. Jetzt erst zu Annika. Die hat erfahren, wie es ist, nach einiger Zeit mit Psychotherapie dann ohne therapeutische Unterstützung weiterzuleben. Hi Annika, schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich freue mich.
Annika, wenn du uns das mal kurz erzählen magst, du warst so ungefähr vor einem Jahr das letzte Mal regulär bei der Therapie, aber aus welchem Grund hast du die Therapie damals überhaupt angefangen?
Genau, ich habe eigentlich damit angefangen, weil ich bei mir depressive Episoden gemerkt habe. Also ich hatte extrem starke Stimmungsschwankungen und wirkliche Gefühlsausbrüche im Sinne von Wutausbrüche, die ich von mir überhaupt nicht kannte.
Okay, und das ist dann auch schon ein paar Jahre her gewesen?
Das hat sich alles so ein bisschen gesteigert. Also ich war schon immer eine Person, die sehr intensiv gefühlt hat in alle Richtungen und halt auch teilweise sehr sensibel und emotional war. So richtig rausgekommen ist das dann aber tatsächlich erst, wie so häufig, in der Corona-Zeit, nämlich da, wo es dann in den Lockdown ging, wo ich dann wirklich mit mir und meinen Gefühlen alleine zu Hause in meinem Zimmer saß und nicht mehr umzugehen wusste.
Ja, das ging tatsächlich einigen Menschen so. Wie kam es denn letztendlich zu der Entscheidung, sich da so professionelle Hilfe zu holen?
Ich habe mich zwar sehr, sehr viel über Therapie und generell psychische Krankheiten informiert. Ich habe super viel darüber gelesen. Aber ich habe am Anfang, als mein damaliger Freund mir das zum ersten Mal gesagt hat, ey, hast du nicht mal überlegt, mit einem professionellen Therapeuten darüber zu sprechen? Und das meinte er natürlich auch nur gut. Das wusste ich auch. Das wusste ich auch in dem Moment. Das wollte ich aber überhaupt nicht wahrhaben.
Kann ich mir vorstellen.
Und ich habe dann halt gesagt, nee, ich kriege das alleine hin. Ich bin nicht krank. Also das ist halt einfach gerade so. Und je mehr und mehr das halt rauskam bei mir, umso mehr habe ich auch bei mir selber hinterfragt. Und irgendwann habe ich dann für mich selber, ich glaube, das war dann 1,5 Jahre, nachdem mein damaliger Freund mir das gesagt hatte, dass das vielleicht ein guter Anfang wäre, habe ich es mir dann selber auch eingestanden und aktiv nach einer Therapie gesucht.
Und in der Corona-Zeit hat sich's zugespitzt. Im letzten Jahr hattest du die letzte Session, da warst du so ungefähr 2 Jahre bei der Therapie. Was für eine Therapie war das denn?
Das war eigentlich eine ganz normale Verhaltenstherapie. Wir haben aber auch auf viele tiefenpsychologische Aspekte den Wert gelegt, weil wir halt auch noch viel aus Kindheit etc. aufgearbeitet haben, was sich aber halt nicht am Anfang, in Anführungszeichen, in den ersten Gesprächen rauskristallisiert hat, sondern dann wirklich im Weiteren.
Und wenn ihr da gearbeitet habt, hattest du dann im Verlauf, also wenn du jetzt aufs große Ganze blickst, hattest du das Gefühl, dir geht es tatsächlich besser?
Ja, schon. Bei mir war es nur leider so, ich habe in der Zeit, wo ich gerade die Therapie angefangen habe, kam bei mir total viel auf einmal. Ich habe mich von meinem ersten Freund getrennt, mit dem war ich 4,5 Jahre zusammen, da war ich gerade 19, das ist natürlich auch nicht so einfach, bist das erste Mal in deinem Leben Single, weißt überhaupt nicht wohin. Dann kam natürlich schön passend Corona dazu, dann hat mein Papa eine Krebsdiagnose bekommen. Also eigentlich musste meine Therapeutin total viel Oberflächliches, Aktuelles gerade bei mir abarbeiten, bis wir überhaupt tiefer zu den Emotionen gehen konnten, um die es eigentlich ging. Ich habe schon gemerkt, dass es dann nach und nach besser wurde oder ich Tipps und Tricks natürlich gelernt habe, wie ich damit umgehen kann.
So gesehen sind 2 Jahre gar nicht so unbedingt wahnsinnig lange Zeit. War das dann so, dass deine Therapeutin irgendwann gesagt hat, so das Ende ist nahe, weil du keine Stunden mehr kriegst von der Krankenkasse? Oder war das so, dass sie gesagt hat, nee, das ist jetzt auch richtig, das wird sich jetzt bald dem Ende zuneigen?
Wir haben es tatsächlich so gemacht und haben zum Ende hin die Therapieabstände vergrößert. Ich bin normalerweise die ganzen 1,5, 2 Jahre lang immer einmal die Woche zu meiner Therapeutin gegangen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, okay, komm, wir setzen es mal auf 2 Wochen. Und das haben wir dann so weitergemacht, immer wie es mir gut ging, dass wir es einmal, ich glaube das letzte Mal war es, dann auf 4 Wochen hochgekriegt haben, dass ich wirklich einen Monat lang ohne Therapie war. Und dann hat sie mit mir halt ein abschließendes Gespräch geführt, meinte, wie es mir denn aktuell geht. Und zu dem Zeitpunkt ging es mir wirklich sehr gut. Ich hatte aber noch 2 weitere Stunden offen, wo sie halt gesagt hat, okay, du kannst sie entweder jetzt direkt noch dranhängen oder du hebst sie dir auf, falls du irgendwann mal mich brauchst. Das habe ich dann auch. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich das so gemacht habe.
Und hattest du das Gefühl, du bist auch genügend auf die Zeit danach vorbereitet? Also, dass es verbessert war bei dir, ist ja schon mal toll. Aber man hat ja dann vielleicht auch so im Kopf, oh, was ist, wenn es mir doch wieder schlechter geht?
Schwieriges Thema. Ich habe natürlich super viele Strategien und Lösungsansätze in der Therapie mitgegeben bekommen, die ich auch schon während der Therapie angewendet habe. Einfach, damit ich schon mal damit umzugehen lerne, weiß, wie ich jetzt mit meinen Emotionen, die auf einmal hochkommen, die ich sonst runtergeschluckt habe, umgehen könnte. Mhm. Das hat auch gut funktioniert. Ich war aber schon ein bisschen überfordert, als es dann tatsächlich zu Ende war, weil ich habe mich nicht alleine gelassen gefühlt. Aber es war ein ganz komisches Gefühl, dass du jetzt keinen mehr hast, der halt dein Leben zwar kennt, aber dich nur als so außenstehende Person objektiv beobachtet.
Mhm. Naja, das kann ich mir total gut vorstellen. Es ist ja auch einfach so eine Sicherheit. Da gibt es diese Person, die stärkt mir den Rücken, die hört mir zu. Und dann weiß man, die ist auf einmal weg. Weißt du noch, was für Gefühle dich da bei der letzten Sitzung begleitet haben?
Es war so ein buntes Gemisch. Ich war auf der einen Seite super stolz auf mich, dass ich die Therapie ja abgeschlossen habe, dass ich fertig bin, dass ich jetzt wieder so weit gekommen bin, dass ich alleine ist, also ne, dachte ich zu dem Zeitpunkt, dass ich alleine jetzt allen Situationen gewappnet bin und alles schaffe und super stark bin. Auf der anderen Seite war ich sehr traurig, weil ich tatsächlich auch meine Therapeutin sehr lieb gewonnen habe. Mhm. Und das war so ein ganz bunter Mix aus Emotionen, aber größtenteils glücklich und überfordert.
Und wie ging es dir danach in der Zeit?
Kurz danach ging es mir eigentlich super. Ich wusste, okay, wenn noch was kommt, ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Dann kam aber doch recht viel auf einmal. Zu dem Zeitpunkt war ich glaube, gerade ein halbes Jahr mit meinem jetzigen Freund zusammen. Und wir hatten erst eine Fernbeziehung und dann kam er wieder. Es war natürlich auch noch super, ne? Und dann kommst du natürlich zurück in den Alltag. Du kommst zurück ins Studium, du hast Stress, du hast vielleicht auch Streit mit deinem Freund, weil man, ne, gerade dann auf einmal von Fernbeziehung auf, wir hocken 24/7 aufeinander. Mhm. Und da kam es auch zu sehr viel Streit, weil wir beide auch 2 sehr impulsive Personen sind. Und am Anfang dachte ich, okay, das kriege ich hin. Aber ja, es war dann irgendwann so, dass ich, glaube ich, 3 oder 4 Monate nach eigentlichem Therapieende dann auch nochmal zu meiner Therapeutin spaziert bin, weil ich überhaupt nicht mehr mit der aktuellen Situation klarkam.
Mhm. Hat dir das dann geholfen, genug geholfen, um danach wieder rauszugehen und zu denken, okay, das war gut und jetzt geht's weiter?
Na, eigentlich nicht. Also ich hätte mir vielleicht doch noch gewünscht, dass ich vielleicht noch ein paar Stunden mehr hätte. Ich habe halt wirklich gesagt, ich habe jetzt noch 1 Therapiestunde offen und die hebe ich mir für den absoluten Notfall auf. Ist dann natürlich immer schwer in so einer sehr emotionalen Phase, sei es Stress, Streit, was weiß ich, so ein bisschen zu differenzieren, okay, wie schlimm ist diese Phase jetzt gerade? Mhm. Ist es so schlimm, dass ich sage, ich nehme da jetzt meine letzte Therapiestunde für? Vielleicht habe ich das auch selber so ein bisschen runtergespielt, aber ich habe immer gesagt, nee, komm, ich schaffe das schon irgendwie. Wobei dieses ich schaffe das schon irgendwie eigentlich auch so ein Glaubenssatz war, den ich eigentlich in der Therapie aufgearbeitet hatte und so ein bisschen er halt gesagt hatte, das wird nicht weiterverwendet. Also es ist nicht so, als wären alle Motive und Muster von mir nach der Therapie weg gewesen. Also da kam doch schon viel wieder, mit dem ich dann lernen musste, im Alltag auch umzugehen.
Kannst du denn gut unterscheiden zwischen, da melden sich die alten Geister wieder oder hier fehlen mir noch Strategien zwischen, es ist einfach eine schwierige Phase gerade?
Das finde ich sehr schwierig, weil Ich weine bei Sachen, wo ich total glücklich bin. Ich weine bei Sachen, die mich todtraurig machen. Und ich weine auch bei Sachen, die mich ein bisschen traurig machen. Das macht es für mich und auch für meine Mitmenschen sehr, sehr schwer zu unterscheiden, wie es mir gerade eigentlich wirklich geht. Ich rede mir dann mehr oder weniger immer ein, okay, ich versuche jetzt meine Strategien und Sachen, die ich habe, versuche sie anzuwenden. Und entweder funktioniert es und ich merke, okay, ich bin vielleicht gerade auf einem Weg in eine depressive Episode, oder es funktioniert nicht. Dann war für mich immer Schlafen, ging bei mir perfekt, immer. Wenn ich ins Bett gegangen bin, ich habe die Augen zugemacht und ich konnte auch meistens durch und lange schlafen. Am nächsten Morgen ist man ein bisschen frischer im Kopf, dann geht's wieder. Und deshalb, wenn diese ganzen Strategien bei mir nicht geholfen haben und ich denke, okay, es war jetzt wirklich einfach ein ganz, ganz doofer Tag, dann lege ich mich hin und schlafe und hoffe in Anführungszeichen, dass es mir morgen ein bisschen besser geht.
Ja, wenn das klappt, hast du eine mächtige Waffe auf deiner Seite, ohne Zweifel.
Das stimmt, ja.
Hast du denn im Nachhinein vielleicht auch noch einen Tipp für andere Leute, die sich ihrem Therapieende noch annähern? Wie würdest du sagen, kann man sich da ganz gut selber drauf vorbereiten oder sich selber dabei begleiten?
Ja, man sollte natürlich nicht davon ausgehen, dass die Therapie zu Ende ist und man geheilt ist und alles super ist und alles weg ist und jetzt beginnt das richtige Leben und jetzt ist der Höhepunkt des Glücklichseins und ab jetzt geht's nur noch bergauf. Ja, es wird sicher ab jetzt bergauf gehen, aber es wird auch immer wieder hoch und runter gehen. Es wird immer wieder Höhen und Tiefen im Leben geben und es ist ganz wichtig, dass man da mit einer sehr realistischen Sicht dran geht. Sicher optimistisch ist nicht verkehrt, aber sich realistisch vielleicht auch mit der Therapeutin, wenn man noch offene Therapiestunden hat, zusammenzusetzen und sagen, okay, ich möchte mir jetzt vielleicht mal Gedanken machen, wie es denn ist, wenn meine Therapie zu Ende ist. Was mache ich denn dann eigentlich? Also das vielleicht auch offen in der Therapie anzusprechen.
Liebe Annika, vielen Dank, dass du so offen über all das mit uns gesprochen hast. Und dir alles Gute.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Wer eine Therapie begonnen hat, der ist erstmal wahrscheinlich froh, überhaupt einen Platz bekommen zu haben. Ist bei Psychotherapie ja gar nicht so einfach. Aber auch die beste Therapie ist dann irgendwann mal auch vorbei. Und dann? Wie wird man auf das Ende vorbereitet? Was ist idealerweise in der Therapie erreicht worden, um das Leben der Betroffenen danach wieder in dem Sinne stabiler zu machen? Und was, wenn man auch nach dem Abschluss der Therapie Hilfe benötigt? Über diesen Abschluss einer Therapie und wie das gut gelingen kann, darüber sprechen wir jetzt mit der Psychologin Katharina Geier, die eine Ausbildung als Verhaltenstherapeutin macht. Hallo Katharina.
Hallo Utz, freut mich hier zu sein.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Vielleicht kannst du uns zu Anfang sagen, so ungefähr, wie lange begleitet man so einen Patientinnen durch die Therapie?
Das ist in erster Linie total unterschiedlich. Also wenn die Krankenkasse die Therapie zahlt, dann ist es auch abhängig, welche Therapieform man erstmal vorgeht. Ob es Verhaltenstherapie ist, die systemische Therapie, tiefenpsychologische Psychotherapie oder die Psychoanalyse. Weil das kann von 50 Sitzungen bis zu 300 Sitzungen variieren.
Also es gibt oft eine Grundbewilligung an Stunden. Und wenn du jetzt als Therapeutin das Gefühl hast, oder ist jetzt ein Patient aber noch nicht so richtig fertig, kannst du in der Regel erstmal noch mehr Stunden beantragen, um dann der Person zu helfen.
Genau, 24 Sitzungen werden regulär genehmigt. Das ist meistens auch ohne Probleme. Also jetzt erstmal die ersten 12, danach nochmal die 12. Danach, ab der 24. Sitzung, muss beim Gutachter ein Antrag erstellt werden für Langzeittherapie. Und das ist etwas, was man dann argumentieren muss. Okay, wieso benötigt der Patient jetzt in diesem Fall längere Therapie? Das wird aber vorher auch mit Patienten zusammen beredet.
Das heißt, das System ist so gebaut, dass es eigentlich in der Regel nicht passieren sollte, dass ein Patient, Klient dann auf einmal ohne Therapie da sitzt, aber eigentlich noch Bedarf hat.
Bestenfalls ja. Es gibt leider immer wieder mal Ausnahmen, das muss man dann sagen. Aber das ist auch die Aufgabe von den Psychotherapeuten oder Psychologen in Ausbildung, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, da mit den Gutachtern zu argumentieren, okay, warum, wenn da ein Widerspruch eingelegt werden müsste, dass einfach für den Patienten nochmal geschaut wird, okay, wieso macht es denn Sinn, die Therapie zu verlängern? Mhm. Bestenfalls ja, für den Klienten sollte es dann sein.
Und wenn wir uns das mal anders anschauen, woher weißt du als Therapeutin, dass ein Patient, eine Patientin deine Hilfe nicht mehr benötigt? Also dann, wenn man so will, ihren Alltag alleine stemmen kann.
Ich würde meinen Eindruck nie hundertprozentig vertrauen, sage ich mal ehrlich, weil ich natürlich den Patienten nur in den Sitzungen sehe. ich könnte halt auch einen Eindruck haben, oh, es wirkt stabiler oder was mir das auch erzählt wird, der Alltag wird immer besser bewältigt, dann kann ich meinen Eindruck zwar sagen, aber in erster Linie geht es darum, wie fühlt sich denn der Patient in diesem Moment? So hat derjenige da auch das Gefühl, ich kann meinen Alltag gut bewältigen und natürlich auch, was waren die Therapieziele am Anfang gewesen? So wenn einer zum Beispiel aufgrund einer Depression gekommen ist, dann ist es immer gut am Anfang die Therapieziele zu formulieren, typisch Verhaltenstherapie jetzt auch, um dann zu gucken mit der Zeit, gehen wir dem Ziel immer näher oder haben wir schon ein Ziel vielleicht erreicht oder sind wir völlig weit weg und müssen mal einen anderen Plan einlegen, wie wir die Ziele erreichen können. Weil die helfen dann auch zu gucken, wenn alle Ziele erreicht sind, der Patient aber auch ein gutes Gefühl hat und sagt, okay, selbst wenn irgendwie im Alltag kommt, was so Schwierigkeiten für mich sind und ich kann sie gut bewältigen, dann ist doch super. So, dann kann man gucken, ob es dann Sinn macht, die Sitzungen nicht jede Woche zu machen, sondern vielleicht jede zweite, jede dritte Woche und dann zu schauen, okay, dass wir so langsam die Therapie ausschleichen, bestenfalls. Man kann aber natürlich Therapie jederzeit beenden. Das ist auch völlig okay, wenn man plötzlich nach 5 Sitzungen merkt, hey, eigentlich war es eine Krise und mir geht's gut und ich brauche keine Therapie mehr, dann ist das auch völlig fein. Das bedeutet ja nicht, dass wir alles 100 Sitzungen unbedingt machen müssen.
Das heißt also, du strukturierst in Absprache mit Klientin oder Klienten sozusagen die Therapie anders. Sie schleicht sich dann vielleicht so ein bisschen aus. Wie bereitest du inhaltlich das Ende einer Therapie vor?
Inhaltlich würde ich immer mit dem Patienten vorher dann auch bereden. Also am besten, wenn mindestens 10 Sitzungen noch offen sind, damit es nicht so 2 Sitzungen vorher sind und dann zu sagen, ja, dann beenden wir es.
Ciao.
Ja, genau. So passt schon. Sondern, dass wir bestenfalls so einen Puffer von Sitzungen haben. Mhm. Und in den letzten Sitzungen finde ich es auch sehr gut, das Thema Rückfallprophylaxe auch zu thematisieren. Wie kann ich meinen Alltag strukturieren? Was hat mir in der Therapie geholfen? Wie kann ich das in meinen Alltag einbauen? So, was sind Risikofaktoren in meinem Alltag, die ich reduzieren kann oder einen nochmal gucken kann, welchen anderen Umgang ich damit finden kann? Beispielsweise Stressüberlastung irgendwie, wie man loswerden kann oder hohe Ansprüche an sich selbst nach dem Motto, ja, ich muss jetzt perfekt und gesund sein, dann ist es wieder in völlig falsche Richtung. Oder auch das Thema, was passiert, wenn es mir mal wieder schlechter geht und was sind dann Frühwarnzeichen, dass vielleicht doch nochmal eine Psychotherapie Sinn machen würde.
Und nur ganz kurz mal bei dir auch ganz persönlich nachgefragt, wie stellst du dir so eine letzte Stunde eigentlich idealerweise auch von TherapeutInnenseite vor? Weil es ist ja dann auch so eine Art, man sagt sich auch als Mensch irgendwie Tschüss. Was geht dir da durch den Kopf bei so einer allerletzten Sitzung?
Oh, ich muss ehrlich sagen, so da werde ich selbst emotional. So, weil ich mir dann denke, ja, es ist irgendwie eine schöne Arbeit, aber umso schöner ist auch zu wissen, dass es denjenigen dann besser geht. So, und das ist die Hauptsache.
Das ist ja das langfristige Ziel. Trotzdem hat uns jetzt zum Beispiel die Annika heute erzählt, dass sie nach ihrem Therapieende erstmal so ein bisschen auch in ein Tal gerutscht ist. Ist das was, was häufiger passiert? Sie hat das, glaube ich, auch ein bisschen daran festgemacht, dass sie einfach nicht mehr im Hinterkopf wusste, da ist jetzt diese Person, die für mich da ist und mit der kann ich ganz ausführlich reden und die hat es professionell auch noch drauf, mir da irgendwie zu helfen. Das spielt wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, das unbedingt vorher besprochen werden sollte. Was passiert, wenn es wieder zum Tiefpunkt dann kommen könnte? Habe ich denn noch ein paar Puffersitzungen offen? Das kann manchmal auch hilfreich sein. Also, dass man nicht alle Sitzungen hier verbraucht, sage ich mal, sondern einige vielleicht so 3, 4, 5 Puffersitzungen offen hat, dass man innerhalb des nächsten halben Jahres jederzeit nehmen könnte. Absoluten Notfall kann man natürlich auch nochmal Sprechstunden auch bei anderen Therapeuten wahrnehmen. Die sind ja jederzeit verfügbar.
Das geht sozusagen aus der Reihe. Also es ist sozusagen dass selbst die aufgebrauchten Stunden, wenn die verbraucht sind und ich bin aber in einer akuten Situation, das Gefühl habe, es geht gerade nicht mehr alleine weiter, dann kann ich trotzdem extra Sprechstunden kriegen.
4 Krisensitzungen sind pro Quartal offen. Also die Krisensitzungen sind pro 25 Minuten, die kann der Therapeut dann auch abrechnen. Man kann aber auch so gesehen Doppelsitzungen machen, so 50 Minuten, dann wären da auch noch so ein paar Sitzungen offen, die abgerechnet werden könnten und die in Anspruch genommen werden können. Und in diesen 2 Sitzungen müsste man dann gucken, okay, ist es etwas, was man in diesen 2, 3 Stunden klären könnte oder ist es vielleicht insofern, dass man sogar nochmal gucken kann, zum Beispiel eine Klinikaufenthalt, dass man da nochmal schauen kann. Oder es gibt ja zum Glück auch Telefonnummern, Seelsorgen, Ähnliches.
Nach dem Ende der Therapie ist man erstmal gesperrt für genau dieselbe Therapieform. Wie lange gilt das denn eigentlich?
Eigentlich ist es ja bekanntlich diese 2-Jahre-Sperre, dass innerhalb diesen 2 Jahren eine Therapiepause eingelegt werden sollte. Ich mache das in Anführungsstrichen, weil man ja letztendlich nicht genau weiß, ob es denjenigen 2 Jahre gut geht oder nicht. Bestenfalls ist es natürlich, dass man keine Psychotherapie mehr benötigt. Für keine Ahnung wie viele Jahre bis zum Lebensende kann ja mit der Fall sein. Aber wenn jemandem akut schlecht geht und Beispiel ein Patient vorher Verhaltenstherapie gemacht hat, dann kann man auch innerhalb dieser 2-Jahre-Sperre einen Antrag erstellen von einem anderen Psychotherapeuten, eine andere Therapierichtung, zum Beispiel die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, dass man da nochmal die Psychotherapie genehmigt werden kann. Aber auch in derselben Richtung Verhaltenstherapie oder beim Psychotherapeuten. Man kann immer wieder einen Antrag erstellen. Hauptsache ist, dass man beim Gutachter argumentiert, wieso es Sinn macht, trotz dieser 2-Jahre-Sperre früher eine Verlängerung der Psychotherapie zu beantragen. Es ist aber nicht sehr einfach, es ist aber nicht unmöglich. Das würde ich immer, immer versuchen. Also ich würde nie darauf beruhen mit, okay, mir geht es jetzt richtig schlecht und ich muss das jetzt aushalten, weil ich diese 2-Jahre-Sperre habe. Nein, ein Arzt ist verpflichtet und Therapeut ist verpflichtet, Hilfe zu bringen. Und auch die Krankenkasse ist verpflichtet, diese zu genehmigen, auch wenn es ein steiler Weg ist, leider.
Und nochmal dich ganz persönlich als Therapeutin gefragt, nach dem Therapieende kann ja auch sein, dass du nie wieder was von denen hörst. Wenn nicht zufällig vielleicht, gehen dir die Klientinnen und Klienten noch später durch den Kopf?
Oh, ehrlich gesagt schon. Also manchmal denke ich halt schon nach, was ist denn aus denjenigen geworden? Wie bewältigt es den Alltag? Und wenn ich nichts von denjenigen höre, denke ich mir manchmal, ist doch vielleicht auch ein super Zeichen.
Sagt die Psychologin Katharina Geier. Mit ihr habe ich über das Ende von Therapien und wie es vorbereitet werden kann, sowie die Zeit danach gesprochen. Dankeschön, Katharina.
Danke ebenso.
Deutschlandfunk Nova.
Wie sehen eure Erfahrungen aus? Wie war das Therapieende für euch oder steht das noch bevor? Was hättet ihr gern vorher gewusst? Schickt uns gerne eine Message oder eine Sprachnachricht. Den Deutschlandfunk Nova WhatsApp-Kontakt findet ihr bei uns in den Shownotes. Mein Name ist Lutz Dreger. Schön, dass ihr bei uns wart. Macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova ab 21 auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.